Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast, die Content Matrix. Heute nochmal eine Outdoor-Folge. Wir sitzen hier im schönen Westerwald. Rechts von mir auf der Seite fährt ein Dorfbewohner mit seinem Drecker über das Feld spazieren. Wir hoffen, dass wir es in der Aufnahme nicht so sehr feststellen. Zu meiner Linken Sebastian Knautz, Mitgeschäftsführer von Designfunktion. Und ihr steht für das Thema New Office, nicht direkt zu verwechseln mit New Work.
Genau.
Und Designfunktion, hast gerade eben gesagt, ihr habt ungefähr 350 Mitarbeiter. Du bist für den Standort Koblenz und Essen zuständig. Koblenz, Bonn und Essen zuständig. Und wir haben uns vor einigen Jahren, ich glaube, es ist bestimmt schon 14 Jahre her, 13, 14, haben wir uns mal getroffen bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da ging es um eine Umgestaltung vom Büro. Gab es neue Schreibtische, endlich mal höhenverstellbar.
Ja, genau.
Ist ja ein Traum für den Rücken, wenn man den ganzen Tag sitzt. Und da haben wir uns, wir wohnen eigentlich gar nicht so weit auseinander. Uns trennen irgendwie so 3 oder 4 Kilometer Luftlinie. Ja. Und dann haben wir uns letztendlich über LinkedIn nochmal kennengelernt oder wieder kennengelernt. Und ich war vor einem guten Monat mal bei dir, wo es um das Thema Social Media, Marketing generell ging. Und da habe ich gesagt, lass doch einfach mal spontan einen Podcast aufnehmen. Und so, genug anmoderiert, schön, dass du dabei bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Sehr gerne. Ja, wie du schon so gesagt hast, mein Name ist Sebastian Knautz, ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei Designfunktion Mittelrheinland und wir befassen uns mit dem Thema der Entwicklung und vor allem auch Realisierung, Einrichtung von zukunftsfähigen Büro- und Arbeitswelten. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, wir sind mit dem Thema New Office ein kleiner Bestandteil in der ganzen New Work-Thematik, denn New Work wird hier und da schon ein bisschen falsch verstanden und man denkt, okay, mit einem Kicker und einem höhenverstellbaren Schreibtisch wäre man New Work-like unterwegs, hat damit so quasi gar nichts zu tun. Und deswegen ist neben der Planung und der Einrichtung auch das Thema Aufklärung, Missionierung von unserer Seite aus eine Riesenaufgabe da draußen, denn es gibt sehr viel zu tun in den Unternehmen, auch gerade hier bei uns in der doch etwas ländlicheren Umgebung, die Unternehmen einfach auch mit auf den Weg zu nehmen. Wir waren gerade heute bei einer fertiggestellten Referenz, nicht hier im Westerwald, aber drüben in der Eifel, also ähnliche Konstellationen wie hier im Westerwald. Und es ist total gut zu sehen, wie diese Konzepte funktionieren, gerade im Ländlichen, wie man sich damit abheben kann, wie man zu einem echt Top-Arbeitgeber mit einem perfekten Setup, was den Raum angeht, den Leuten wirklich was bieten kann. Ja. Da geht es nicht darum, Schickimicki zu machen oder einfach nur fancy Marketing-Themen über schöne Fotos von meinen Räumlichkeiten, sondern wirklich Räume zu haben, die die Menschen bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Und die Optik, natürlich soll die auch passen, gar keine Frage. Aber es geht erstmal um die Funktion und das in Verbindung dann mit der Gestaltung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe und dafür treten wir jeden Tag an.
Was rechtfertigt denn überhaupt, dass du das jetzt machen kannst? Da spielt ja so ein bisschen deine Ausbildung, deine Herkunft eine Rolle. Und,
Die war eine spannende Frage.
Du hast ja ein bisschen was hinter
das
dir.
Rechtfertigt? Ich habe absolut. Also ich habe verschiedene Schritte in meiner Karriere so hinter mir und ich wusste in der 5. Klasse der Hauptschule, die ich besucht habe, schon, dass ich Tischler, Schreiner werden möchte. Ja. Und da gab es auch nichts dran zu rütteln. Das war genau mein Ding, wusste ich damals schon, mit Holz arbeiten, macht Spaß, macht mir Freude, da produziere ich was mit meinen Händen, du siehst, was passiert.
Ja.
Habe ich noch 1:1 so umgesetzt, ich bin nach der 9. Klasse von der Schule abgegangen, Hauptschulabschluss, und bin dann in eine ortsansässige Tischlerei bei mir im Heimatdorf. Habe da 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, im Anschluss auch dort 3 Jahre als Geselle gearbeitet. Dann jemand konnte ich die Frage, okay, was kann dann noch passieren? Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Meister zu machen. Habe meine Meisterschule an der Holzfachschule Bad Wildungen absolviert. Eigentlich so das Aushängeschild für den Tischlermeister in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt. Das war Anfang der 2000er Jahre, also mittlerweile ja schon über 20 Jahre her, wo ich den Meistertitel abgelegt habe. Und für mich war klar, okay, früher oder später wird es dann wohl wahrscheinlich irgendwie in einem eigenen Betrieb münden, was auch immer.
Ja.
Dazu kam es aber nicht, weil ich dann gerade 4 oder 6 Wochen in einem neuen Job als Meister aktiv war und hatte ich einen privaten Unfall auf einer Hochzeit. Ich bin mit glatten Schuhen, so wie du es heute trägst, auf einem Parkettboden ausgerutscht.
Scheiße.
Bei einem Spiel auf dieser Hochzeit. Ja. Und habe mir dabei oben in der Schulter irgendwie alle möglichen Bänder zerrissen. Bin dann über ein Jahr hinweg mehrfach operiert worden, verkehrt operiert worden. Dann wurde Schadensbegrenzung betrieben. Nebenan war klar, okay, jeden Tag körperlich arbeiten ist nicht mehr.
Ja.
Und dann kam es eigentlich zu einem glücklichen Zufall, dass ich mitbekommen habe, Typen wie ich, eigentlich nur mit einem Hauptschulabschluss, aber mit dem Meistertitel, können studieren gehen. Und zwar fachbezogene Studiengänge, also alles, was so Thema Holz etc. Ja. Damit verbunden ist, hatte ich die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. Und das habe ich dann auch getan. Da habe ich einen Diplom-Ingenieurstudiengang gemacht für den Thema Produktion und Wirtschaft. Also das Praktische mit den wirtschaftlichen, kaufmännischen Dingen zu verbinden, ja, mit dem Schwerpunkt Holztechnik. Also alles, was wirklich so in meine Richtung geht. Und im Zuge dieses, dieses Studiums gab es auch ein Praxissemester, was ich bei einer sehr bekannten Company unserer Branche durchgeführt habe. Und dort habe ich dann auch später meine Diplomarbeit geschrieben. Und so bin ich eigentlich irgendwo schon ein Stück weit mit der Branche, wo ich jetzt aktiv bin, ja, zusammengewachsen. Auch wenn ich direkt nach dem Studium mal kurze Zeit im Messebau aktiv war, war auch spannend und cool, viel rumgekommen, große Companies kennengelernt. Aber es ist ein Business, wo ich sage, boah, das hat nichts mit reinem Gewissen zu tun oder Nachhaltigkeit, wo man heute so gerne von spricht. Und da habe ich auch gesagt, nee, das ist es nicht. Und damals kam 2008, 2009 so die Wirtschaftskrise. Mhm. Das war in der Nähe von Stuttgart. Ich habe gesagt, es geht zurück in die Heimat.
Ja.
Und bin dann eigentlich immer wieder mehr im Innenausbau und in der Entwicklung von Büro- und Arbeitswelten gelandet. Eigentlich genau dem Thema, wo ich auch meine Diplomarbeit drin schon geschrieben habe. Und habe dann gesagt, okay, da bin ich angekommen. Das ist meine Welt. Und bin dann irgendwann, habe ich die Möglichkeit bekommen, die Geschäftsnachfolge in Koblenz bei der Designfunktion anzutreten und habe das dann auch 2019 getan und bin jetzt seit einigen Jahren auch Gesellschafter, also Teilhaber am Unternehmen. Ja. Und das ist genau mein Thema, wo ich gerne zu spreche, wo ich auch gerne viel zu sprechen kann, weil es einfach Spaß macht, weil man ein Ergebnis auch sieht.
Ja.
Damals habe ich Dinge produziert, Fenster, Treppen, Möbel, was auch immer, mit meinen Händen und den Maschinen. Man hat ein Ergebnis gesehen und heute hast du das halt in Form von Projekten. Heute Morgen, wo wir bei diesen Kunden waren, wenn man sieht, was man da entwickelt hat mit dem Kunden gemeinsam, die Kolleginnen und Kollegen aus der Planungsabteilung bei uns, die Beratung, die Projektentwicklung durch die Kolleginnen. Und dann ein fertiges Ergebnis zu sehen, ist nichts anderes wie ein fertiges Möbelstück.
Ja.
Es ist cool zu sehen, was man da gemeinsam im Team geschaffen hat. Und das halt mit so einem sinnvollen Thema wie der Entwicklung von der Arbeitswelt beim Kunden, macht halt Spaß. Es hat einen Sinn, nämlich den Leuten da draußen was Gutes zu tun, den Leuten, die dort arbeiten bei unseren Kunden, einfach eine Welt an die Hand zu geben, die sie dahin zu entwickeln, die sie unterstützt, die denen Spaß macht, die sie ans Unternehmen bindet, einfach rundum ein besseres Gefühl gibt, bei diesem Arbeitgeber am Start zu sein. Und das ist quasi das Ergebnis unseres Doings.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Macht ganz einfach Bock, um das mal ganz platt zu formulieren.
Ja, das merkt man auch. Also das ist wirklich was man merkt und ich glaube, das merken auch deine Kunden oder eure Kunden. Ich weiß ich kenne ja bisher noch nicht so viele aus eurem Team, aber ich glaube, wenn die alle so ein bisschen diesen Tatendrang mitbringen, ich glaube, dann kann auch wirklich was daraus werden.
Das ist absolut so. Na klar, gibt es in so einer Company auch durchaus verschiedene Menschen, auch bei uns natürlich. Die einen sprudeln da genauso zu dem Thema wie ich, andere eher ein bisschen zurückhaltender, die machen es dann irgendwie hintenrum.
Ja.
Aber letztendlich haben wir halt ein gemeinsames Ziel.
Ja.
Und da ist der Schwerpunkt deswegen auch ganz klar bei uns. Wir haben es immer wieder mal, dass auch mal ein Hotel oder Gastronomie ein Thema ist. Keine Frage, machen wir genauso professionell, macht auch Spaß. Aber die wirkliche Expertise haben wir bei dem Thema New Office.
Ja, du hast gerade eben einen wichtigen Punkt gesagt, und zwar die Missionierung. Also klingt so ein bisschen raus, dass ihr da schon die größte Hürde mit habt. Einfach diese ist ein recht erklärungsbedürftiger Bereich, würde ich einfach mal so sagen. Weil dieses Thema ja New Work und 4-Tage-Woche und du kannst von überall arbeiten, das sind so die ersten Schlagwörter, die mir so in den Kopf kommen, wenn über das Thema New Work geredet wird. Aber du hast ja gesagt, das hat ja mit eurem Bereich so gar nichts eigentlich in dem Sinne zu tun.
Ja, ich sag mal, es gibt viele verschiedene Unterpunkte in der ganzen New Work-Bubble. Ja. Also das Thema New Office, ganz klar, aber vor allen Dingen muss der Mensch im Zentrum stehen, also was das Mindset angeht, die Unternehmenskultur, Thema Digitalisierung, Gebäude und Prozesse, Strategien. Also da gibt's so viele Themen, die da einfach mit reinwandern. Deswegen sagen wir immer, wir sind die Profis fürs Thema Office.
Ja.
Und wollen natürlich mit den anderen Parts, den anderen Schnittstellen auch zu tun haben, denn das braucht es, um später wirklich ein umfangreiches, erfolgreiches Projekt an den Start zu bringen. Ein Kunde kann nicht nur Top-Räume machen und lässt die Kultur, die Arbeitsweisen schleifen oder lässt sie, wie sie früher waren. Das funktioniert nicht.
Ja.
Genauso umgekehrt, wenn man das Mindset nach vorne bringt, die Kultur maximal nach vorne pusht, immer individuell für seine Company und alles andere ruhen lässt, kann auch nicht funktionieren. Also man muss mehrere Dinge gleichzeitig betrachten, um wirklich für sich eine zukunftsfähige Arbeitsweise, eine zukunftsfähige Arbeitswelt auf die Beine zu stellen. Und viele denken ja, wir wollen jetzt auch New Work machen. Mhm. Da stellen sie mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Ich tue mir mit dem Begriff auch mittlerweile echt schwer, weil es einfach viel zu häufig verkehrt verwendet wird.
Ja.
Und New Work heißt eigentlich für jede einzelne Company, man muss schauen, wie arbeite ich in meinem Unternehmen in der Zukunft? Was arbeiten wir vor allen Dingen? Ja. Und was ist das Beste für uns als Company und für unsere Angestellten? Und nicht zu gucken, wie machen es andere? Ja, so will ich es auch machen. Sondern seinen eigenen Weg zu definieren und in die Zukunft zu gehen. Und nicht irgendwie versuchen, so ein Gießkannenprinzip zu übernehmen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, das ist ja in vielen Bereichen der Fall. Man guckt sich das irgendwo ab, dann gibt es irgendwie ein fancy Unternehmen, so ein Startup oder so, was dann direkt da so ein bisschen der Vorreiter ist. Und ja, da wird halt oft abgeguckt, aber im Endeffekt passt dann gar nicht zu der individuellen Unternehmenskultur.
Genau.
Und das merken ja dann die neuen Mitarbeiter, die vielleicht über irgendwie so eine Thematik dann neu ins Unternehmen dazukommen, die merken ja in der Regel relativ schnell, das, was eigentlich so nach außen kommuniziert wird, wird eigentlich gar nicht gelebt intern. Ja. Und das schädigt wahrscheinlich im Nachhinein mehr, als wenn man von Anfang an sagen würde, man kocht einfach mit dem Wasser, was man auch selber verschaffen kann.
Ja, und dann ist es doch perfekt. Man hat einen Status quo und nimmt dann im Optimalfall sein komplettes Team mit auf die Reise.
Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel eine Büro- und Arbeitswelt entwickeln möchte, dann stellen wir erstmal total viele Fragen. Bevor wir über Gestaltung sprechen, über Raumtypen etc., wollen wir erstmal sehr, sehr viel wissen. Wir saugen quasi die ganzen Informationen aus dem Kunden, aus den Unternehmen raus, um halt wirklich die Individualität herzustellen. Welche Raumtypen braucht es denn in deiner Company? Wie viele Menschen nutzen das? Wie wird intern kommuniziert, extern? Was für Workshop-Formate gibt's? Welche Konferenztypen? Wie soll das Thema Arbeitgeberattraktivität in der Fläche sich widerspiegeln? Ja. Marke im Raum ist ein Riesenthema. Und da gibt's total viele Punkte, die wir erstmal abfragen, abstecken, auch mal provokant hinterfragen in Workshop-Formaten. Wirklich mal die verantwortlichen Menschen auch mal zum Diskutieren bringen, untereinander auch wirklich mal zu schauen, was heißt es denn wirklich für uns? Wie arbeiten wir? Wie arbeiten wir heute, morgen, in 5 oder 10 Jahren? Und dahingehend auch mit einer gewissen Flexibilität so eine Arbeitswelt auszustatten, dass man nicht alle 3 Jahre sich anpassen muss. Denn derzeit, wir haben es erlebt die letzten Jahre, es passiert total viel Veränderung.
Ja.
Und dementsprechend versuchen wir natürlich in den Projekten immer wieder auch eine maximale Flexibilität dem Kunden zu ermöglichen, dass er mit wenig Aufwand andere Situationen herrichten kann, das Ganze ohne großen Aufwand, werkzeugfrei, also einfach mit wenig Handgriffen Raumtypen komplett abändern kann.
Ja.
Und ein Nebeneffekt ist halt dann auch noch, ich kann ein und dieselbe Quadratmeterzahl für viele unterschiedliche Funktionen nutzen.
Ja.
Denn Stichwort Mietpreise oder Baulandpreise, Baukosten etc. sind natürlich auch nicht so ganz unrelevant für unsere Kunden.
Ist das so ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal von euch, dass ihr schon so ein Stück, also ein Ticken weiter denkt? Also ich kenne das so auch aus meinem Bereich. Viele denken so 2 Meter vor der Tür und wir machen jetzt das Konzept fertig, aber viele denken gar nicht darüber nach, was passiert denn, wenn das Konzept jetzt vielleicht funktioniert oder anders gesagt eine Marktveränderung reinkommt und man wirklich einfach flexibel, wie du gerade sagtest, reagieren muss, dass man sagt, wir müssen aber jetzt, wir sind gezwungen, jetzt mal links abzubiegen, auch wenn das vorher gar nicht geplant war.
Mhm.
Und ich glaube, da ist dann jeder Kunde nachher happy, wenn ihr dann sagt, hier, entspannt euch. Ist mit einkalkuliert, kriegen wir hin.
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Natürlich wollen wir genau den Punkt mit abdecken können mit unseren Planungen und Entwicklungen von den Konzepten. Und da stoßen wir oftmals genau an den Punkt, dass die Kunden selber in vielen Fällen nicht wissen, was denn in 3 oder 5 Jahren abgehen könnte. Klar, man kann es nie komplett wissen, keine Frage. Aber natürlich soll ein Unternehmen mit einem gewissen Weitblick geführt werden.
Ja.
Und genau das ist dann so ein Punkt, wo man eine Diskussion anstoßen kann, anregen kann. Dass im Unternehmen bei den Kunden selber erstmal drüber nachgedacht wird, was könnten denn für Eventualitäten aufpoppen?
Ja.
Wie verändert sich die Technik bei uns? Wie verändern sich die Arbeitsweisen? Die Teamgrößen, das ist ein Riesenthema. Heute 5 Leute, in 3 Jahren 10 Leute und dann in 8 Jahren vielleicht aufgrund irgendwelcher Prozessanpassungen nur noch 2 oder 3 Leute.
Ja.
Und dementsprechend die Arbeitswelten dann auch wachsen oder schrumpfen zu lassen, das ist schon ein sehr relevantes Thema. Und deswegen versuchen wir halt das Thema Flexibilität und Umbaubarkeit schon in einem größeren Ausmaß in die Arbeitswelten einfließen zu lassen. Ja.
Wenn ihr so eine Konzeptentwicklung macht, macht ihr das überwiegend auf Geschäftsführer- oder Leitungsebene oder seid ihr dann auch so, dass ihr sagt, so und jetzt mal die Führungsebene komplett raus, dass ihr gezielt dann auch Mitarbeiter befragt, wie die aktuelle Situation wahrnehmen, um einfach auch aus dem Feedback was einfließen zu lassen?
Das ist eine total spannende Frage. Wir haben vor vielen Jahren mit dem Fraunhofer-Institut gemeinsam einen Weg entwickelt, was es braucht, um ein Projekt möglichst erfolgreich auf die Beine zu stellen. Und da war genau das ein Punkt. Das Ja, zum einen natürlich die Führungskräfte, Inhaberinnen, Inhaber, erstmal von dem Thema neue Arbeitswelt überzeugt sein müssen. Sie wollen es wirklich, sollten sich nicht gezwungen fühlen, sondern wirklich von innen raus den Antrieb zu haben, intrinsische Motivation bei dem Thema. Und dann ein weiterer Punkt ist natürlich ganz klar, dass die Mitarbeitenden daran partizipieren sollen. Sie sollen wirklich aktiv an dem ganzen Prozess teilnehmen. Sie sollen sich maximal einbringen können. Und da haben wir verschiedene Formate entwickelt. Klar liegt auch an der Größe der jeweiligen Company, wie Leute mit eingebunden werden über verschiedene Workshop-Formate. Es gibt eine Online-Umfrage, die in der kompletten Company ausgerollt wird. Ja. Das kann über 25 Leute passieren. Und jetzt gerade haben wir es vor uns, dass in den nächsten Wochen eine Umfrage für über 700 Mitarbeitende rausgeht. Dann nach Abteilungen geclustert, anonym das Ganze, um auch wirklich einen maximal offenen und ehrlichen Input zu bekommen.
Wie macht ihr die Auswertung?
Wie meinst du, wie das nachher dargestellt wird? Also in Form von, soll das auch ein Kunde das lesen kann? In der Regel haben wir ein Dashboard, wo dann ganz klar auch steht, Prozente, Stückzahlen etc. Die größten Painpoints werden aufgeführt. Das Thema mobiles Arbeiten, wie oft bin ich denn im Büro? Und da gibt's immer wieder einen Aha-Effekt. Ach krass, wir dachten, die sind montags, donnerstags und freitags da. Ja. Aber nee, die Abteilung ist dienstags nachmittags am präsentesten, die anderen dann. Das sind alles Dinge, die sich natürlich auf so eine Flächenentwicklung total auswirken. Und da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Menschen mit einbinden kann. Und das Verkehrteste ist es, wenn man einfach sagt, okay, liebe Leute, ihr zieht heute hier aus, morgen geht ihr in das Gebäude und legt dann los. Das wird für wenig Verständnis sorgen.
Ich glaube, zwischendurch der Schuss geht nach hinten los.
Genau. Ja. Zwischendurch gibt es immer wieder, wir merken das in den Workshops, von himmelhoch jauchzend bis hin zu Tränen, wo dann wirklich Leute irgendwann in der früheren Zeit mal negative Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Mit einer offenen Fläche, mit verschiedenen Raumtypen und jetzt Angst davor haben. Und dann geht es genau darum, den Leuten diese Angst zu nehmen, denen zu erklären, wieso, weshalb, warum und wie man vor allen Dingen so eine Fläche richtig nutzt.
Ja.
Denn viele denken Büro immer noch als Tisch, Stuhl, Rollcontainer, Konferenzraum und Teeküche.
Ja.
Das ist für viele noch ein Büro. Aber es gibt so viele andere Raumtypen und Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsweisen, dass es eigentlich ein richtiges Muss ist, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Und nicht von heute auf morgen einfach damit zu konfrontieren. Ja, wir haben hier was Schönes entwickelt, sieht gut aus, gefällt mir als Inhaber zum Beispiel und jetzt macht mal. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren.
Wie definierst du, spontane Frage, wie definierst du ein Büro? 10 Leute, also machen jetzt mal gerade einfach Gedankenspiel. Ja. 10 Leute, vielleicht 2 Führungspersonen in diesem Team und es steht ein großer Raum zur Verfügung. Wie würdest du jetzt an die Sache rangehen, um so...
Also ich definiere Büro dann so, dass mit dem, was zur Verfügung steht, was die Menschen nutzen können, dass meine Potenziale oder die Potenziale von den Mitarbeitern, von diesem Team, von den 10 Leuten maximal gefördert werden, dass die Kommunikation absolut gegeben ist, dass es keine Abschottungen gibt und dadurch natürlich auch die Produktivität in so einem Team gesteigert wird. Kann dazu führen, dass es weniger Überstunden gibt. Kann dazu führen, dass die Company mehr Geld verdienen kann, zum Beispiel. Und genau das ist es ja, immer zu gucken, nicht von der ganzen Company, sondern auch von Abteilung zu Abteilung. Welchen Raum brauchen die Leute oder welche Räume brauchen diese Leute? Damit eben das Thema Potenzialentfaltung gegeben ist, die Verbindung zum Arbeitgeber, Sprichwort die Arbeitgeberattraktivität, der Kit damit gefördert wird und die Kommunikation ganz klar gefördert wird und nicht irgendwo ausgebremst wird durch irgendwelche seltsamen Raumtypen oder Vorgaben.
Ja.
Offenheit. Für mich ein Riesenthema im Büro.
Macht ihr auch nachher dann so Analysen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ein Projekt abgeschlossen, keine Ahnung, und ihr sagt dann, wir kommen in gewissen regelmäßigen Abständen nochmal vorbei und machen quasi eine Bestandsanalyse, wie hat sich was verändert, ja, dass ihr euch vorher quasi wie so KPIs setzt, Kennzahlen setzt, die ihr dann wirklich nochmal nachverfolgt, um eventuell nochmal einzulenken oder zu sagen, so, Projekt ist jetzt, hat gut funktioniert und ihr könnt es natürlich auf der anderen Seite wieder als Referenz für einen nächsten Kunden nehmen. Ja.
Es ist so, wenn wir zum Beispiel einen ersten Pitch bei einem Kunden präsentieren und einen ersten Aufschlag haben, sage ich immer, ein Projekt, wenn es fertig ist, ist nie bei 100%. Wer das behauptet, sage ich, das ist gelogen. Das kann nicht funktionieren. Weil einfach in dem Projektzeitfenster, was passiert, schon so viel Veränderung in der Company auch stattfindet, dass was man vorne erarbeitet hat, analysiert hat, erfragt hat und gemeinsam vorangetrieben hat, ganz am Ende schon wieder nicht mehr so 100% im jetzigen Business entspricht. Und dann halt zu schauen, wenn ein Projekt fertiggestellt ist, okay, in 6 Monaten, 12 Monaten schauen wir gemeinsam nochmal drauf, was haben wir uns ganz am Anfang in einem Zielworkshop mit den Top Entscheidern vorgenommen?
Ja.
Und was davon ist erreicht worden? Und wo müssen wir noch ein bisschen nachjustieren? Hatten wir gerade heute, wo ich eben von erzählt habe, in der Eifel, das Unternehmen, ein klassisches mittelständisches Unternehmen, die sich wirklich was getraut haben, ein richtig modernes Konzept in ihre Arbeitswelt jetzt gebracht haben. Und da haben wir heute genau diesen Review, gemeinsam zu schauen, was funktioniert, gibt es Stellen, die nicht funktionieren, was machen wir im zweiten Bauabschnitt vielleicht anders. Und das ist total wichtig. Und da dem Kunden aber auch von vornherein rein Wein einzuschenken, ehrlich zu sein, ja, wenn wir hier fertig sind, bist du erstmal nicht bei 100%. Bist vielleicht bei 98%, 99%.
Ja.
Es gibt hier kleine Dinge, die man nachjustieren muss. Dann noch ein bisschen Akustik, hier die Beleuchtung. Der Raumtyp wird vielleicht nicht so genutzt, wie wir uns gedacht haben. Brauchen die nochmal eine Anleitung dafür, vormachen, wie kann so ein Raum genutzt werden? Wie werden vielleicht einzelne Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände genutzt? Was war der Gedanke dahinter? Oder braucht es wirklich eine Veränderung von dem Raum? Kann ja auch sein.
Ja, klar.
Und von daher ist das immer so ein Prozess und dieses Evaluieren später, dieses Nachfragen nochmal, ist ein extrem wichtiger Punkt, um auch dem Kunden natürlich ein gutes Gefühl zu geben, ja, das ist jetzt zu Ende, das Projekt, Designfunktionen, der Knauz, die sind jetzt weg,
ja.
Aber wir sind nicht alleine da. Uns kann man jederzeit ansprechen, guck nochmal, lass nochmal sprechen, man macht von vornherein dann im Optimalfall einen Termin aus und sagt, so, dann guck mal nochmal auf die Ziele und schauen, was davon haben wir erreicht oder was muss man noch anpassen.
Ja, finde ich einen super wichtigen Punkt. Also genauso handhabe ich das auch bei meinen Projekten, weil es bringt nichts, wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie, ich reiß was schnell ab und nach mir die Sinnflut, da hat weder der Kunde was von, noch ich habe was davon. Und gerade wenn wir uns ein Beispiel rauspicken, Thema Sichtbarkeit der Webseite. Mhm. Du hast einen Ist-Stand. In der Regel finden wir in der Analyse raus, dass die Webseite überwiegend durch den Markennamen gefunden wird und kaum andere Zugriffe hat. Und dann setzen wir uns natürlich Ziele und wir holen den Ist-Stand, der wird einmal so abgespeichert, um dann einfach zu schauen, was passiert jetzt nach einem Monat nach der Änderung. Und da schlackern viele schon mit den Ohren, wenn die auf einmal merken, dass ein Monat eine kleine Änderung schon dafür sorgt, dass die Hauptimpression schon über eine fertig gemachte Detailseite kommt und gar nicht mehr über den Markennamen.
Mhm.
Und das nach, keine Ahnung, 28 Tagen.
Ja.
Also habe ich so bei einem Kunden 1:1 hier aus dem Westerwald so gemacht. Wir haben die Webseite umstrukturiert. Die hatten relativ gute Zugriffszahlen und relativ gute Impressionen. Alles auf den Markennamen bezogen. Jetzt haben wir auf einen Detailbereich optimiert. Und jetzt sind die Zugriffszahlen für den einen Detailbereich schon höher als für alle anderen Bereiche.
Ja, krass.
Und das gibt natürlich dann in so einem, wenn man sagt, wir fangen klein an und wir machen ein Ding und dann könnt ihr die Zahlen mal gucken. Ist jetzt bei euch ein bisschen schwierig mal zu sagen, wir machen mal hier gerade ein kleines Räumchen, danach gucken wir mal. Aber gerade bei mir geht das ja super, weil ich bereite das jetzt vor, das ziehen wir einmal glatt. Ihr könnt euch die Zahlen angucken und wenn ihr merkt, okay, die Bekanntheit der Marke, darum geht es ja in erster Linie, dass einfach die Marke immer wieder bei der Zielgruppe auftaucht, wenn danach gesucht wird.
Ja.
Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt greifen wir richtig an und jetzt gucken wir, bauen wir eine richtige Strategie auf. Und dann kommt in der Regel auch hier so ein Storytelling-Workshop zum Tragen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben.
Mhm.
Und da setzen wir uns auch ganz am Anfang die Ziele, holen uns die Ist-Situation ab und dann wird auch nachgefasst. Also ich bin dann auch nach 3 Monaten, dass ich dann nochmal nachschaue, wie haben sich die Werte entwickelt, nochmal ein Feedback-Gespräch mit dem Kunden hole, obwohl der eigentliche Workshop abgeschlossen ist. Das gehört für mich aber mit dazu.
Ja. Du hast eben gesagt, ja, mit so einem kleinen Räumchen ist das ein bisschen schwierig zu machen. Das ist aber schon so, dass wir sehr regelmäßig auch Testflächen haben.
Okay.
Wo Leute dann natürlich nicht nur ein Räumchen ausprobieren, sondern Testfläche von 200 Quadratmetern, 100 Quadratmetern mit verschiedenen Funktionen, verschiedenen Raumtypen, Nutzungsszenarien. Und haben jetzt gerade ein Projekt an der niederländischen Grenze, wo das genauso läuft. Also die haben jetzt erstmal, werden die ersten 2 Jahre eine Testfläche beziehen, die wir gerade entwickeln. Immer mit dem Hintergedanken, okay, später gibt es die große Lösung. Aber denen genau das zu zeigen, nicht da 0815 Arbeitsplätze abzubilden, sondern wirklich neue Raumtypen, die denen noch unbekannt sind, wo wir denken, die helfen euch in eurer Produktivität, die Potenziale der Menschen freizusetzen, dass sie einfach Spaß dran haben, die Räume, die Menschen unterstützen, das auszuprobieren und dann zu gucken nach 1,5, 2 Jahren, cool. Passt für uns, passt nicht, der Raum stört uns eher.
Ja.
Und das ist natürlich ein Luxus bei den Kunden, keine Frage. Aber das ist der optimale Konstellation, wenn dann irgendwo so eine Company, in dem Fall sind es irgendwo 60, 70 Mitarbeitende, sagen zu können, dass es, wir können es ausprobieren, wir können es nutzen, in den Alltag jetzt schon mal einbauen und dann zu gucken, was später wirklich benötigt wird.
Ja, und vor allem, das bringt ja auch das bringt ja so ein Unternehmen dann auch in gewisser Weise weiter. Und je nachdem, wie groß die dann sind oder wie groß die Company dann ist, hast du ja auch die Möglichkeit, das Ganze dann zu adaptieren. Und du hast schon deine ersten Zahlen im Kleinen und kannst es ja gewiss auch in gewisser Weise hochskalieren.
Total.
Oder? Das ist, ich weiß, auch, geht das?
Ist auch ein wichtiger Punkt bei uns, wo wir sagen, zu den Planungsständen bekommt der Kunde immer schon ein sehr realistisches Budget mit an die Hand.
Okay.
Dass er einfach auch weiß, okay, nicht nur, wie ist die Nutzung, wie werden die Räume genutzt, wie ist die Traffic und so weiter, die Zufriedenheit, sondern auch in den Planungsprozessen dann zu gucken, okay, Konzept A kostet so und so viel, Konzept B so, geht das in die richtige Richtung, auch da mit dem Kunden auf einer Wellenlänge unterwegs zu sein und ihm auch Planungssicherheit zu geben. Dass er nicht auf einmal ganz am Ende, wo er gesagt hat, ja, Top-Konzept, super funktional, genau mein Style, mach mal eine Hausnummer da dran, ja, dann nennst du einen Betrag, dann fällt er vom Hocker. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dann hätten wir auch einen schlechten Job gemacht. Deswegen sagen wir wollen in den einzelnen Planungsständen vom groben Konzept dann immer feiner werdend, dem Kunden schon eine Hausnummer mit an die Hand zu geben. Natürlich immer plus minus x Prozent, keine Frage. Weil es natürlich auch Möglichkeiten gibt in der Ausstattung, in der Qualität, Ausführungen, das auch nachzujustieren, wo der Kunde sagen kann, okay, passt für mich oder wir müssen ein bisschen günstiger werden oder wir können es noch ein bisschen aufbohren.
Ja.
Das bildet auch Vertrauen zwischen dem Kunden und uns, da wirklich ehrlich miteinander auch wieder umzugehen.
Wie läuft das in der Regel ab? Also macht ihr am Anfang auch so ein Budgettermin oder ein Budgetmeeting, wo ihr wirklich dann sagt, was ist so die grobe Vorstellung? Also ich finde, das ist immer so ein sensibles Thema, weil viele Kunden, also jetzt gerade aus meinem Bereich, die haben dann Angst, wenn wir jetzt aus dem Bauch raus die Zahl zu hoch nennen, dann rechnet der was drauf, weil er denkt, oh, hier kann ich einen Reibach machen.
Mhm.
Auf der anderen Seite kommen natürlich, also gerade bei mir im Marketingbereich, bei den Firmen, wenn dann fragst, ja, was habt ihr denn so für Marketing geplant? Ja, nix.
Mhm.
Weil halt Marketing einfach bisher noch nie wirklich ein großer Bestandteil war und halt einfach eine Ausgabe ist. Also das wird nicht als Investition in irgendwas gesehen, sondern ist halt einfach ein Posten, der wehtut.
Mhm.
Und wo ich dann auch durchaus Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber gerade bei euch, da geht es ja wahrscheinlich teilweise um höhere Summen als in meinen.
Ja, also das Thema Budgetklarheit ist aus unserer Sicht extrem wichtig und wir versuchen das schon sehr, sehr früh anzusprechen. Viele Kunden haben auch keine Vorstellung davon.
Ja.
Ich brauche dafür X Euro oder Y Euro.
Stelle ich mir auch schwer vor.
Dann können wir auch sagen, okay, wie viele Mitarbeitende betrifft das denn später? Und können dann schon mal mit dem ersten groben Wert das Ganze aus Erfahrungen hochrechnen.
Okay.
Und dass er schon mal in etwa eine Größenordnung hat, eine Hausnummer. Und dann, wie eben gesagt, halt in jedem Planungsschritt das Ganze dann detaillierter werden zu lassen.
Ja. Ja, das sorgt natürlich dann auch für, wie du eben gesagt hast, für Planungssicherheit, auch für das
Unternehmen. Ein gutes Gefühl, ja. Dass man einfach weiß, okay, ich bin gut unterwegs, ich habe mein Budget, ich weiß, wo es hingeht und liegt nachher nicht irgendwo weit, weit drüber.
Ja, sind wir auch wieder bei dem Thema Stundenkalkulation oder Festpreiskalkulation für bestimmte abgeschlossene Pakete. Und das ist ja auch eigentlich so mein Plan, den ich versuche, so gut es geht, zu verfolgen, dass ich einfach eine fixe Hausnummer hinter einem gewissen geschlossenen Paket habe. Natürlich dauert das, wenn man da auf die Zeit geht, bei einem Kunden vielleicht wird länger, bei dem anderen geht es ein bisschen schneller. Im Endeffekt kumuliert sich das Ganze dann aber über die Kunden hinweg.
Mhm.
Aber mein Kunde weiß von Anfang an, das ist die Summe.
Ja.
Und die wird dann fällig zum Stand X.
Ja.
Und es kommen halt keine versteckten Kosten dann irgendwie nachher, wo ich dann sage, ja, aber das haben wir jetzt noch irgendwie extra gemacht, weil halt auch da, finde ich, ist nichts wichtiger als eine offene Kommunikation von Anfang an.
Total. Also auch da gibt es ganz verschiedene Ausgangslagen. Also überschaubare Projekte, so jetzt von der Größenordnung her, können wir Kunden ganz klar ein fixes Planungsangebot und Beratungsangebot legen, dass er weiß, okay, mit zum Beispiel 10.000 Euro, da bekomme ich meine Beratung, meine innenarchitektonische Planung mit allem drum und dran.
Ja.
Das gibt es. Es gibt aber auch durchaus Projekte, wo nach Aufwand abgerechnet wird, der Tagessatz XY mit vereinbart. Wir sagen, es geht in etwa in die und die Richtung von den Anzahl der Tagen her, gerade bei richtig großen Projekten ist das so, wo wir dann halt quasi monatlich die genutzten Tage faktorieren und dann irgendwann sagen, hier lieber Kunde, von dem Gesamtbudget sind jetzt irgendwie 70-80% aufgebraucht, lass uns drüber sprechen, braucht es mehr, braucht es weniger, passt das?
Ja.
Und wenn dann von vielleicht 100 veranschlagten Tagen nur 89 gebraucht werden, werden doch nur diese fakturiert.
Ja.
Und dann richtig große, etwas komplexere Projekte, da sage ich zum Kunden auch immer ganz am Anfang, okay, das ist der erste Wurf von uns. Da ist die Bedarfsermittlung drin. Wir wissen danach, was passiert, wo die Reise hingehen soll. Es gibt eine erste Machbarkeitsstudie. Und erst dann können wir euch anbieten, was das Thema wirkliche Innenarchitektur angeht, die Feinplanung, Akustik, Lichtberechnung und so weiter und so fort. Denn da haben wir immer wieder die Situation draußen im Markt, dass der Wettbewerb den Kunden ein Budget dahinschmeißt und sagt, so, das ist es.
Ja.
wo ich dann oftmals sage, wie wollen die denn auch nur ansatzweise realistisch einschätzen, was dahinter steckt, passt das nicht?
Ja.
Hatten wir gerade wieder den Fall, habe gesagt, nee, lieber Kunde, da ist noch keine Innenarchitektur drin, kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich könnte jetzt was schätzen, da liege ich entweder drüber oder drunter, aber dass die Wahrscheinlichkeit genauso passend ist, dass es der Wahrheit entspricht, was wir später brauchen, ja, und dass die sagen, ja, haben wir ein gutes Gefühl bei, das ist total unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist echt gering. Dann sagen wir halt, okay, bis hierhin können wir Ihnen das anbieten.
Ja.
Und wenn wir da an dem Punkt sind, dann können wir Ihnen sagen, was die Folgedienstleistungen kosten werden. Vorher ist es unmöglich. Also es gibt da total viele verschiedene Wege, wie man da zum Ziel kommen kann. Wichtig ist immer, dass man eine Klarheit mit dem Kunden hat, dass er weiß, was bieten wir an und was bekommt er dafür.
Ja.
Und da halt auch drüber offen zu kommunizieren, was wir als sinnvoll sehen und was nicht.
Ja, ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, das ist tödlich für jedes Unternehmen im Dienstleistungsbereich, wenn du sagst, okay, nur um den Auftrag irgendwie auf Biegen und Brechen zu bekommen, hauen wir jetzt eine Zahl raus, wo wir von vornherein, also ich unterstelle das einfach mal, dass viele Unternehmen von vornherein schon wissen, dass es eh nicht funktioniert.
Ja.
Die nennen die Zahl, der Kunde wird dann irgendwie geangelt, habe ich selber damals in der Konstruktion 1:1 so mitbekommen.
Mhm.
Und im Endeffekt blutet dann der Kunde, da wird sich dann gestritten, dann wird vielleicht noch vor Gericht gegangen oder sonst irgendwas. Und man hat auch nur Zirkus und eins steht doch danach fest. Dieser Kunde,
der ist weg.
Der ist erstens weg und der wird ja niemals in dieser Welt ein gutes Wort für die Dienstleistungen hinterlassen.
Ja, und
dann ist halt natürlich die Frage, ob man da Bock drauf hat.
Und bei uns ist ja nicht nur das Thema Dienstleistung sehr elementarer Unternehmensbaustein, sondern vor allen Dingen auch die Realisierung der Projekte.
Ja.
Und wenn du in der Dienstleistung kein Vertrauen mit dem Kunden hast, dann der ein gutes Gefühl von dir bekommt, wirst du niemals die Einrichtung hinten dran liefern. Machst du nicht. Dann kommst du nicht zur Projektrealisierung. Und natürlich wollen wir das.
Ja, klar.
Aber wenn da kein Vertrauen geschaffen wird, dann das wird nicht funktionieren. Und da ist oft so, dass einfach dann Preise rausgehauen werden. Ja, man hat den Kunden geangelt. Ja. Cool, ich habe einen Auftrag, aber ja, was kommt denn danach? Was ist denn mit der Realisierung? Was ist mit Folgeaufträgen in 1, 3, 5, 10 Jahren? Das sind ja Dinge, wenn man als Unternehmer und auch als Mitarbeitender weiter in die Zukunft schaut, man will doch eine dauerhafte Bindung mit dem Kunden eingehen und nicht nur so ein kurzfristiges Geschäft machen, ein Projekt und das war's, bitte der Nächste. Kann ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Thematik sein.
Ja, vor allem, weil man auch einfach bedenken muss, dass eine Neukundengewinnung einfach teuer ist.
Ja, klar.
Also das braucht man ja nicht von der Hand. Also das kostet Zeit oder Geld oder beides im schlimmsten Falle. Was mich aber auch zu einem Punkt bringt, wie nimmst du denn deinen Markt im Moment wahr? Wenn man jetzt mal so auf deine Branche guckt, auf den Wettbewerb guckt, ist das schwer, sich da zu positionieren? Oder habt ihr dadurch die Größe der Company und dem Know-how der Zeit, die ihr schon dabei seid, einen relativ guten Stand?
Ja, ich sag mal, zum einen das Thema Sichtbarkeit im Markt von Designfunktionen, das ist absolut gegeben. Wir haben definitiv einen Namen in der Branche. Und das ist zum einen, wie wir arbeiten. Also auch mit dem Weitblick, auch mit so Instituten wie dem Fraunhofer-Institut zusammenzuarbeiten zum Beispiel, um zu schauen, was passiert denn in der Zukunft wirklich? Wie könnte gearbeitet werden? Wie kommt man zu einer erfolgreichen Projektumsetzung etc.? Und auch immer wieder mal zu schauen, was ist denn morgen? Und nicht, was war gestern oder wie wird heute gearbeitet, sondern was passiert morgen? Was könnte unsere Kunden morgen vorantreiben? Und natürlich, dass wir seit über 40 Jahren am Markt präsent sind.
Ja.
Natürlich nicht in der Größe, aber durch den Wachstum haben wir schon eine ganz eindeutige Themenführerschaft in der Branche und auch eine sehr hohe Sichtbarkeit.
Ja.
Und aber der Markt ist aktuell total spannend. Klar, mit Corona gab es ja generell so einen richtigen Ruck, vor allen Dingen in Deutschland, wo man vorher hier und da doch noch sehr konservativ gearbeitet hat. Und klar, mit Corona kamen viele Denkanstöße. Man wurde gezwungen, dass die Teams anders arbeiten, die einzelnen Menschen. Homeoffice ist ja nur ein Teil davon. Und vieles davon ist ja auch geblieben. Also gerade Mobile Work, also hybrides Arbeiten etc. ist mittlerweile überall gegeben. Klar, so ganz große Konzerne rudern gerade komplett zurück, verorten quasi Anwesenheitspflicht. Glaube ich, wird nicht zielführend sein. Eine gewisse Flexibilität, gewisse Freiheit sollte man allen Beteiligten in der Company ermöglichen. Warum auch nicht?
Ja.
Denn wenn es gute Menschen sind, Top-Leute, mit denen man gut vertrauensvoll arbeitet, gibt es da keine Probleme. Die sind mindestens genauso produktiv im Homeoffice oder an Third Places wie auch in der Company.
Ich glaube sogar mehr.
Ja.
Also produktiver.
Durchaus. Also da gibt es von bis. Es gibt auch Leute, die überhaupt nicht gerne im Homeoffice alleine arbeiten. Sie sind dann immer in der Company, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und da den Leuten die Freiheit zu geben, ist extrem wichtig. Und Ja, jetzt so einige Jahre nach Pandemiestart kann man schon so sagen, viele Unternehmen wissen einfach, dass eine Veränderung bei ihnen passieren muss.
Ja.
Nicht nur von der Art, wie gearbeitet wird, sondern auch das Thema Arbeitgeberattraktivität. Gerade hier so bei uns, ländliche Umgebung. Welche Chancen hast du denn, Leute hier hinzubekommen?
Ja.
Du kannst entweder richtig viel Geld auf den Tisch legen, was natürlich auch wieder ein wirtschaftliches Thema ist. Was kann man machen? Irgendwo ist da halt eine Grenze da, ist in jedem Unternehmen so. Oder welche Möglichkeiten gibt es halt noch, meine Company attraktiv zu machen? Das ist das Thema Kultur. Wie sind wir unterwegs? Was ist der Sinn des Unternehmens?
Ja.
Aber natürlich auch die Arbeitswelt. In welcher Umgebung arbeite ich dort? Wie kann ich die Räume nutzen? Wie unterstützen diese mich? Und das wissen aktuell sehr, sehr viele Unternehmen. Aber gerade aktuell mit der ja doch wirtschaftlich etwas angespannten Situation draußen im Markt halten derzeit einige schon diese Veränderungen noch zurück, obwohl sie genau wissen, wir müssen es eigentlich tun, um in der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Und von daher ist es schon gerade sehr, sehr spannend. Können auch ganz klar sagen, die Unternehmen, die sich bewusst für diesen Schritt entscheiden, die sagen alle, ja, es war genau richtig. Jetzt zu investieren, jetzt die Veränderung herbeizuführen, das Unternehmen zu transformieren in eine zukunftsfähige Company. Und da gibt es so 100% positives Feedback. Die sich dafür entschieden haben, die würden es auch immer wieder so tun.
Hast du denn, weil du gerade eben angesprochen hast, den Arbeitsplatz einfach attraktiver gestalten? Auch das Thema betrifft mich ja auch so ein bisschen in dem Bereich Mitarbeiter-Recruiting oder so, wenn du dann irgendwie auf Personalgewinnung gehst. Und ja, dann bekomme ich die Stellenanzeigen geliefert, für die ich dann eine Anzeige schalten soll beispielsweise. Und dann stehen da halt, hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, du guckst dir bei uns das Weller Blättchen, machst auf, gehst auf die Karriereseite und du tauschst die Farben und das Logo aus und dann steht da einfach überall das Gleiche drauf.
Ja.
Wo ich mir manchmal denke, macht euch doch mal 2 Minuten Gedanken darüber, was sticht bei euch hervor? Was erzählen sich die Leute in ihrer Freizeit über das Unternehmen? Mein Ex-Arbeitgeber oder mein Ex-Ex-Arbeitgeber, wo wir uns auch getroffen haben, da war ein relativ junges Team. Wir haben, da wurde im Sommer dann mittags der Grill angeworfen. Also waren wirklich so Kleinigkeiten. Da ging es gar nicht primär darum, dass irgendwie exorbitant große oder hohe Löhne bezahlt werden. Also wurden einfach normale Gehälter bezahlt.
Ja.
Aber die Art und Weise, wie auch untereinander kommuniziert wurde und wie auch, Teambuilding-Maßnahmen, wie einfach sowas sein kann. Zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, habe ich gerade einen Maschinenbautechniker noch nebenher gemacht und dann kam immer wieder die Frage, hast du nicht ein paar gute Jungs in der Klasse, die vielleicht hier arbeiten könnten? Ja. Und dann habe ich wirklich 3 oder 4 aus meiner Technikerklasse haben nach mir dann da angefangen und sind auch dann lange dabei geblieben, weil halt einfach die Unternehmenskultur da eine komplett andere war.
Mhm.
Und ja, weiß ich nicht, wie könnte man sowas im Bereich Office, gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt dazu, was man anders gestalten kann?
Nee, auch da Stichwort Individualität. Die einen, die vielleicht ein bisschen handwerklicher geprägt sind, stehen voll auf den Grill.
Ja.
Andere haben Spaß an einer Top-Kaffeemaschine. Die anderen wollen einfach nur einen coolen Raum haben, wo sie mal wunderbar, ganz entspannt miteinander abhängen können.
Ja.
Also auch das hinterfragen wir. Was sind da die individuellen Dinge in eurer Company, die euch Spaß bereiten, die euch voranbringen?
Ja.
Da gibt's nichts, weil das wäre wieder dieses Gießkannenprinzip. Ja. Viele reden ja oftmals von dem Kicker.
Ja, hatten wir auch.
Ja, ist ja auch ein cooles Gimmick, wenn es zu euch passt, wenn man da Bock drauf hat.
Ja.
Aber irgendwo in einer Unternehmung, Abteilung XY, einen Kicker hinzuschieben, wo man vielleicht eher auf Stricken oder Tischtennis steht, wäre das Quatsch. Da auch wirklich abzufragen und zu prüfen, was wäre denn da so ein Ding, was bei euch funktioniert. Also das, wie du schon sagst, müssen ja nicht unbedingt großartige Sachen sein. Können ja Kleinigkeiten sein. Ist total individuell.
Es kann auch schon mal einfach dazuhören sein. Ja. Mit Einbeziehen von Mitarbeitern.
Ja, das sowieso. Also, das sind wir ja aber, beim Thema Kultur.
Ja, aber das wird ja in vielen Unternehmen wird das einfach nicht gelebt. Also du hast die Führungsebene, dann hast du vielleicht noch eine zweite Führungsebene, die miteinander kommunizieren.
Mhm.
Aber dass wirklich mal unten nachgefragt wird, wie nehmt ihr das wahr? Um einfach mal ein Verhältnis dazu zu bilden, was versuchen wir nach außen zu kommunizieren oder nach unten, sage ich jetzt einfach mal in der Hierarchie, nach unten zu kommunizieren, was kommt unten an und vor allem, wie wird das unten wahrgenommen. Mhm. Und manchmal sind das ganz einfache Ecken, die man anpacken und ändern kann, die schon einen Riesenhebel belegen. Und so mache ich das bei meinen Recruiting-Anzeigen auch. Ich hab auch einen Fragenkatalog über ein Online-Formular, den schicke ich vorher raus, auch völlig anonymisiert, deswegen hatte ich gerade eben auch gefragt, wie ihr danach die Auswertung macht. Da werden wirklich die ganzen Daten abgefragt. Ich bekomme wirklich einen Pulk von Informationen, die dann in der CSV nachher zusammenfließen. Und die werte ich nachher auch mittels KI aus, wo ich dann ja mir quasi für den gewünschten Mitarbeiter wie eine Bayer-Persona erstelle. Dass ich nachher in der Anzeige wirklich gezielt diesen gewünschten Mitarbeiter anspreche, weil es geht auch da nicht immer nur drum, was will der Geschäftsführer, sondern welche Art von Person oder welcher Person du passt ins Team.
Ja.
Weil auch sowas kann halt gnadenlos in die Bux gehen, wenn du dann da irgendwie, du suchst irgendeinen Mitarbeiter für Maschine XY, aber der Mitarbeiter passt vom Persönlichkeitstyp überhaupt nicht da rein. Ja. Und dann ist der schneller wieder weg.
Ja, also es gibt auch da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Leute mit ins Boot zu holen, nach Dingen zu befragen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es will auch nicht jeder persönlich angesprochen oder befragt werden nach seiner Meinung, nach seinen Dingen, wie er was anders machen würde. Also da gibt es halt auch, ja, so individuell, wie wir alle sind, so individuell sind halt auch die Möglichkeiten, die man da nutzen kann, nutzen sollte, whatever. Man kann immer nur eine gewisse Menge an Dingen tun, ob man Einzelgespräche führt, Teammeetings, maximale Transparenz kommuniziert. Ein 100%-Weg, sag ich, gibt es auch in dem Bereich nicht, weil dafür sind wir alle zu unterschiedlich. Die einen stehen eher auf was Offeneres, die anderen eher lieber förmlich und trocken.
Ja.
Die wollen mehr beteiligt werden, die anderen besser gar nicht. Die nehmen das nur auf und geben dir im besten Fall später dann Feedback dazu. Und ganz individuell, ganz unterschiedlich. Da habe ich schon viele Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, cool, das ist ein Top-Thema, sprechen wir jetzt mal drüber. Und dann kommt erstmal gar nichts.
Ja.
Du denkst, woran hängt es denn jetzt? Also das sind so Learnings, wenn du halt mit Menschen arbeitest, und das ist ja nun mal so als Verantwortlicher, dann machst du so Learnings, was vielleicht geht, was vielleicht nicht geht, dann geht das beim nächsten Mal vielleicht besser oder gar nicht.
Ja.
Aber damit dann auch selber maximal offen umzugehen. Okay, war ein Versuch, beim nächsten Mal passen wir das ein bisschen an. Oder auch Leute mit zu animieren, mitzumachen an einem Teamtag, in einem Austauschformat.
Ja.
Gerade beim Thema Fehlerkultur ist spannend, wenn wir jetzt die nächsten Wochen uns intensiver mit auseinandersetzen, mit externer Beteiligung auch. Bin ich mal total, total gespannt, denn ich weiß von einigen Menschen bei uns im Team, haben wir voll Bock drauf, dran zu arbeiten.
Ja.
Und das so kannst du halt schauen, dass du selber und vor allen Dingen dein Team auch und man miteinander Spaß an dem ganzen Thema bekommt, Spaß daran bekommt, für die Kunden Top-Themen umzusetzen, aber auch Spaß daran bekommt, miteinander zu arbeiten.
Ja, und ich glaube, das bringt auch nachher den Unterschied. Wenn du als Mitarbeiter, also wenn du aus der Mitarbeiterperspektive jetzt mal im Unternehmen denkst und du hast das Gefühl, du fährst auf die Arbeit, entrichtest deine Arbeit, fährst wieder nach Hause.
Ja.
Oder du fährst auf die Arbeit, hast eine klare Aufgabe und daran ist ein Unternehmensziel geknüpft und du weißt ganz genau, ich habe eine Verantwortung übertragen bekommen. Ich bin nicht nur eine Nummer XY, sondern ich trage maßgeblich zu dem Erfolg vom Unternehmen bei und darf mitentscheiden. Macht einen riesen Unterschied. Ja. Was du eben noch angesprochen hast, Thema, wie man das gestaltet mit Homeoffice XY. Ich habe früher in der Zeit als Konstrukteur oder davor als Instandhalter, logischerweise, ich konnte die Maschine schlecht mit nach Hause nehmen, war Homeoffice kein Thema. Mhm. Und nachher in der Konstruktion war es auch erst bis zu Corona gar nicht möglich oder gar nicht vorgesehen.
Ja.
Und da habe ich immer gedacht, was muss das klasse sein? Ich habe immer die Leute beneidet, die Homeoffice machen konnten. Dann bin ich ins Marketing gewechselt, da ist es ja schon ein bisschen länger so in der Kultur drin, dass halt da flexiblere Arbeitszeiten. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, wie einsam Homeoffice sein kann.
Ja, total.
Weil du einfach diesen Austausch gar nicht mehr hast. Und für mich war es nachher wirklich das Normalste der Welt, 2, 3, 4 Mal die Woche wieder ins Office zu fahren, weil ich einfach den 1-zu-1-Austausch, der nicht über Teams oder sonst irgendeine Software stattgefunden hat, so schätzen gelernt habe.
Ist so.
Ja, und jetzt im Grunde genommen bin ich froh, wenn ich mal hier im Westerwälder Garten sitzen kann und mal irgendwie eine Person im 3D wahrnehmen kann und nicht in einem Bildschirm, weil das einfach ein ganz anderes Arbeiten miteinander ist.
Also ich habe oftmals Tage, wo ich von morgens bis abends irgendwelche Meetings habe, ob Präsenz oder online oder eine Mischung. Und trotzdem bleibe ich ganz selten einen kompletten Tag im Homeoffice.
Ja.
Weil A, bin ich gern bei meinem Team irgendwo, egal an welchem Standort, voll mittendrin. Auch wenn ich nicht immer ansprechbar bin, ist hier und da halt auch ein Kritikpunkt. Zu Recht natürlich auch.
Ja,
okay, du kommst ins Büro, bist dann aber direkt in dem Raum- und Raumsystem, führst einen Videocall, dann gehst du kurz einen Kaffee holen, dann hast du den nächsten Call, zack, 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 zack. Dann ist auf einmal 17, 18 Uhr, man hat auch nicht miteinander gesprochen, aber man sieht sich zumindest. Und irgendwie ein bisschen Austausch gibt es dann auch trotz so einem vollen Tag. Und an Tagen, wo man halt ein bisschen mehr Luft hat, dann hat man natürlich auch mal die Möglichkeit, irgendwo ein bisschen mehr informelles ja, einzustreuen, ja, auszutauschen, wie auch immer. Und ja, also ich bin auch kein Homeoffice-Täter, absolut, ja, nicht. Ich liebe das einfach, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch wenn ich nicht immer ansprechbar bin. Also zumindest sieht man sich irgendwo durch, ja, durch Scheiben und man begegnet sich irgendwo mal auf der Fläche. Ich habe es ein paar Jahre lang gemacht in einer anderen Funktion, wo ich sehr viel im Homeoffice war, über 3 Jahre. Und es ist nicht meine Welt, absolut nicht. Aber auch da gibt es Leute, die gehen da voll drin auf, die kriegen das perfekt gemanagt, denn Homeoffice bedarf auch wirklich einem guten Selbstmanagement. Ja. Die Leute müssen damit umgehen können. Der Job muss laufen, ganz klar.
Ja, definitiv.
Gar keine Frage. Und dann kann das auch maximal gut funktionieren. Und wie gesagt, der eine macht so, die andere so. Ganz unterschiedlich. Und ich finde auch, genau diese Freiheit sollte man den Menschen geben.
Ja, bei dem Thema 1 und 1 hast du eigentlich einen wunderbaren Bogen gespannt zum Abschluss. Du hast mir beim letzten Mal erzählt, man kann dich ja auch auf die Bühne ziehen.
Klar, und
zum Thema New Office. Und ja, da bist du ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt hier, so in dem Bereich, in der Branche. Vielleicht gerade als für diejenigen, die hier zuhören, mhm, oder das Ganze auf YouTube sehen. Also wenn irgendwie da mal Bedarf ist zum Thema New Office,
ja,
Firmenveranstaltungen oder sonst irgendwas, was machst du und wie kannst du da unterstützen?
Also ich präsentiere das Thema New Office total gerne. Also es ist wirklich mein berufliches Herzensthema, Leidenschaftsthema.
Berufung.
Ist quasi eine Berufung, ja, absolut. Da habe ich genau mein Thema mitgefunden, weil man mit der Veränderung in der Arbeitswelt natürlich da draußen im Arbeitsmarkt den Leuten auch was Gutes tun kann.
Ja.
Und deswegen spreche ich auch extrem gerne darüber. Und das kann auf irgendwelchen offiziellen größeren Veranstaltungen sein, auf Kongressen, Netzwerkveranstaltungen, aber auch natürlich innerhalb einer Company einfach zur Inspiration, wenn man drüber nachdenkt, was wollen wir da irgendwas tun, könnte man was tun, einfach mich ins Boot zu holen, auf Netzwerkveranstaltungen. Also es sind ganz unterschiedliche Formate vor Architektinnen, Architekten an der Hochschule. Also das ist querbeet. Und es ist nicht nur ein reiner Vortrag, sondern ich bin hier und da auch durchaus provokant bei diesen Themen, mhm, weil ich genau weiß, was es ausmacht, wenn man da hier und da ein bisschen mehr, ja, kratzt und kitzelt und den einen oder anderen mal ein bisschen direkter anschauen kann. Wenn man da schon ahnt, was so dahinter stecken, ja, könnte. Also es macht extrem viel Spaß, über das Thema zu sprechen und vor allen Dingen darüber zu sprechen, wie das wirklich funktionieren kann.
Ja.
Nicht daraus ein Marketing-Gag zu machen oder ein Marketing-Blabla, nutze ich gerne.
Ja.
Diese Betitulierung, weil es einfach viel zu viel davon gibt.
Ja, definitiv.
Ich sag euch ehrlich, wie das Thema funktionieren kann und was auch da für Probleme dranhängen durchaus und was es braucht, damit man einfach so ein Projekt erfolgreich aufsetzen und umsetzen kann.
Wenn jetzt hier irgendwer dabei ist, der das sieht, wie kommen die an dich dran? Hast du eine Agentur, die dich vermarktet für Speaker-Slots?
Die Agentur heißt Sebastian Knautz. Die bin ich selber.
Ja.
Nee, also die meisten Anfragen kommen entweder wirklich dann rein übers Netzwerk, dass, ja, irgendwo über meine Mobilnummer, die irgendwo rumschwirrt, oder eine E-Mail-Adresse, oder ganz klar auch in den letzten Jahren extrem verstärkt über LinkedIn,
ja,
das Thema an mich herangetragen wird, wo Anfragen kommen. Und das ist eigentlich der einfachste Weg. Kontaktiert mich über LinkedIn.
Ja, ich pack den Link auch bei mir in die Shownotes, ja, rein oder
gerne.
So.
Gerne. Und ja, da darüber bin ich sehr, sehr gut erreichbar. Und vor allen Dingen, das kann man direkt auch ein Bild davon machen, wer hat Interesse an meiner Person oder an den Themen. Und ja, das ist der einfachste Weg.
Dir gebühren die letzten Worte des Podcasts.
Vielen Dank dafür. Ist eine Ehre. Und ja, ich kann einfach nur alle dazu animieren, vor allen Dingen die Unternehmerinnen und Unternehmer, gebt eurer Belegschaft, euren Mitarbeitenden wirklich eine optimale räumliche Umgebung an die Hand. Schenkt ihnen Räume, die sie bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Und das ist nicht überall gleich. Und fragt ab, was braucht ihr, wie könnt ihr besser arbeiten. Wir geben euch die Räumlichkeiten wirklich nochmal einen Schub bei dem, was ihr tut. Und sorgt damit auch für eine gewisse Ruhe bei euch in der Company. Ruhe im Sinne von weniger Mitarbeiterfluktuation. Die Bindung zu eurem Unternehmen, die wird größer, die wird stärker. Und das ist ganz klar der Appell an euch da draußen. Nehmt das Thema ernst. Das hat nichts mit Schickimicki oder einfach nur Marketing zu tun, dass man eine coole Arbeitgebermarke ist, sondern es hat wirklich einen Sinn, hintendran Räume zu haben, die die Menschen unterstützen, die euer Teams unterstützen. Das hat genauso einen Sinn, wie der Bauer im Hintergrund jetzt gerade seinen Acker hier düngt mit seinem Miststreuer. Ist genauso ein Sinn.
Ja.
Und genauso sinnhaft ist es halt auch, sich mit dem Thema der Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Und dazu kann ich nur ganz klar aufrufen und animieren, denn es wird euch selber auch Spaß machen.
Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und ja, Wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, das Abo-Knöpfchen noch nicht gedrückt hast, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt dafür. Die Kontaktdaten von Sebastian findest du in den Shownotes auf dem jeweiligen Kanal, wo du den Podcast hörst oder auf YouTube siehst. Und ja, trau dich, ihn anzusprechen.
Absolut.
Weißt nicht. Nee. Meistens. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.